Endlich leben. Oder auch endlich leben. Ja, beides hat miteinander zu tun. Weil wenn wir wissen, dass das Leben endlich ist, dann können wir auch endlich leben. Und über den Zusammenhang zwischen Tod und Leben reden wir in diesem Podcast. Wir treffen Leute, die sich mit Tod, Sterben und Trauer auskennen. Und fragen, wie gehen sie mit ihrer Endlichkeit um?
Es war eines der schwersten Unglücke der Schweizer Luftfahrt. Der Absturz von der Ju-52 oder auch Tante Ju. Das Kult-Oldtimer-Flugzeug ist am 4. August 2018 am Piz Senja bei Flims im Kanton Graubünden abgestürzt. Niemand im Flugzeug hat überlebt, alle 20 Personen sind sofort tot gewesen. Für diese Folge treffe ich jemanden, der bei diesem tragischen Unglück gerade zwei liebe Menschen verloren hat. Die Christina Bieli. Ihre Schwester Jacqueline und der Schwager sind beim Absturz ums Leben gekommen. Christina erzählt von dem Moment, wo sie die schlimme Nachricht bekommen hat.
Und dann schreit ein Telefon rein. Weißt du das eigentlich nicht? Die sind tot. Tot sind die. Und von dort ist weg.
Christina ist zusammengebrochen und hat viele Jahre lang ein Blackout gehabt von diesen ersten 12 Stunden, nachdem sie die Todesnachricht bekommen hat. Nach dem ersten Schock ist ihr Leben irgendwie weitergegangen. Für eine gewisse Zeit.
Ich habe funktioniert, ich habe geschafft. Und das ist etwa 3 Jahre so gegangen. Und nachher ist die jüngere Schwester zu mir gewohnt in die Wohnung, weil sie daheim umgebaut haben. Und dann ruft sie mir eine Stufe im Sommer vom Balkon oben runter, ruft sie mir etwas runter. Ich habe raufgeschaut und ich habe Jacqueline gesehen. Ich bin nachher dort abgehockt in dem Freisitz. Nichts gesagt. Am Morgen, als ich aufhören wollte, bin ich zusammengefallen. Total zusammengebrochen, Krankenwagen, das ganze Szenario.
Christina hat sich ihrer Trauer und dem Trauma gestellt. Und von diesem Weg erzählt sie uns in dieser Folge. Ich bin Evelyn Gutknecht und ich besuche Christina Bieli in ihrem Zuhause im Kanton Solothurn. Und wir gehen gerade schon zu dem 4. August 2018, wo sich das Leben von Christina für immer verändert hat. Kommst du mit?
4. August 2018. Christina, das ist für dich ganz ein schwieriger Tag. Was verbindest du ganz spontan jetzt einfach mit dem Datum?
Der 4. August. Mit dem Datum verbinde ich eigentlich, als ich den aus dem Kalender streichen würde. Dass der gar nicht wird existieren. Und das ist, ja, 4. August höre ich nicht mehr so gerne.
Was löst es gerade so? Stress innerlich aus, oder kannst du die Gefühle ein bisschen beschreiben?
Ja, das löst Stress aus, weil das war einfach ganz ein schlimmer Tag für mich, für die ganze Familie. Mit dem Flugzeugabsturz, wo man heute noch nicht recht kann nachvollziehen, was da eigentlich abgegangen ist. Ja.
Du hast beim Flugzeugabsturz am 4. August 2018 hast du deine Schwester und ihren Mann, also deinen Schwager, verloren. Das war ja total gross auch in den Medien, weil es ist, glaube, das schlimmste Flugzeugunglück in der Schweizer Geschichte war in den letzten 20 Jahren. Also so etwas Schlimmes hat es schon lange nicht mehr gegeben, dass gerade auf einen Touch so viele Menschen ums Leben kommen. Und es war ja auch ein spezielles Flugzeug, die Ju. Die Tante Ju hat mir gesagt, so eine alte Maschine.
Ja, so eine richtig alte Maschine, wo der Schwager das Leben lang geschwärmt hat für diese Maschine. Das ist, der hat immer gesagt, irgendeines fliege ich mit der. Und sie hat es gemacht. Das ist auch, ja, ich glaube, sie haben es auch genossen. Weil so das letzte WhatsApp, das gekommen ist, hat sie mir geschrieben, es ist hammermässig.
Also aus dem Flüger hat sie dir noch geschrieben?
Ja, bevor sie ist eingestiegen und dann hat man also den Flügel gesehen und dann hat sie geschrieben, das ist einfach hammermässig. Also ich habe das Gefühl, sie sind mit Freude wieder in das Flugzeug hinein und haben es genossen. Ja.
Und dann ist alles so anders gekommen, als man sich gewünscht und als man sich hätte vorstellen können. Bevor wir tiefer in das Ereignis in den Tag hineingehen, weißt du, vielleicht kannst du uns noch ein bisschen beschreiben, wer Jacqueline war, auch für dich, deine Schwester, was ihr für eine Beziehung zueinander gehabt habt, wer sie für dich, ja, was sie für dich bedeutet hat.
Jacqueline ist ein Jahr älter gewesen als ich. Also wir sind zusammen, ja, wir sind viel zusammen gewesen, und auch als wir nachher in Teenager-Alter gekommen sind. Sie ist eigentlich immer so, wie soll ich sagen, so mein Aufpasser gewesen. Sie ist immer die Vorsichtige gewesen und hat immer, ich bin eher die Mutige gewesen und sie ist immer die, die gesagt, nein, das kannst du jetzt nicht machen. Du darfst jetzt nicht. Und ja, einfach, ja, sie war einfach so eine Beschützung für mich. Ja. Und das ist schon, das fehlt mir. Die grosse Schwester.
Sie hat auf dich ein Auge gehabt, auf dich aufgepasst. Und hast dich auch wohl und sicher gefühlt, wenn du mit ihr unterwegs warst.
Sie war so ein toleranter Mensch. Sie hat eigentlich in allen das Gute gesehen. Und hat immer wieder probiert, wenn es Streiten gibt, so immer wieder probiert zu schlichten. Und ja, sie ist, ja.
Und wenn du sagst, ein Jahr älter ist ja schon sehr nah vom Alter her, weißt du, haben die irgendwie eine engere Bindung gehabt, durch das, dass sie vom Alter her so nah sind?
Ja, die kleinere Schwester ist 2 Jahre jünger als ich und erst gerade einen Tag hat sie gesagt, immer nur die zwei sind gegangen und wir haben gar nicht gross mitgenommen. Sie ist immer so ein bisschen, wir zwei sind schon verbunden gewesen. Ja, viel erlebt mir auch. Ja.
Jetzt ist dann im August 8 Jahre her, dass deine Schwester verunglückt ist, dass sie nicht mehr da ist. Wie würdest du sagen, weißt, wie geht es dir heute mit dem Verlust?
Es hat einfach mein Leben total verändert, sehr geprägt. Und ich habe jetzt erst gerade vor einem, das ist etwa 2 Wochen, habe ich die letzte Sitzung beim Psychologen, wo wir das zusammen so wie in einer Halbhypnose aufgearbeitet. Weil es war so viel, was ich nicht gewusst von diesem Tag. Und das ist nachher alles so viel gekommen und ich konnte es nicht zuordnen. Ich nicht gewusst, was ist jetzt das? Und das hat im Januar das Gramontana, das schlimme Erlebnis dort hat das bei mir ausgelöst. Das ist so, wenn eine Lawine ist, das auf mich zugekommen, weil es einfach so sehr viele Parallelen hatte.
Also, muss mir schon helfen, durch das, dass du eben die Berichte gelesen, geschaut hast über die schlimme Brandtragödie in Gramontana, wo ja auch viel in den Medien natürlich wochenlang darüber berichtet wurde, das hat dann bei dir wie Erinnerungen ausgelöst oder ein Flugzeugabsturz? Oder, ja, wie kannst du das
wenn es beschreiben? Wenn es Déjà-vu. Weil wir haben ja eigentlich etwa 12, 13 Stunden haben ja mir gefehlt. Nachdem, das war wie eine Schockstarre, als ich das erfahren habe. Und dort hat das irgendwie das Hirn einfach ausgeschaltet. Und dann haben mir 12 Stunden gefehlt. Über all die Jahre.
Also, wo du nicht mehr weißt, was
nicht
du
mehr gewusst, nein,
gemacht hast in diesen 12 Stunden, was du geschwätzt hast, genau. Ob du gegessen hast. All die Sachen sind wie einfach weg.
Ja. Und durch das, dass mir einfach meine Angehörigen immer wieder erzählt haben, wie es abgelaufen ist, habe ich das einfach ja, so habe ich das einfach empfohlen. Aber ich habe das nie gespürt. Ich habe das nicht. Und nachher tut das Gramm und dann hat das weh. Es sind so Sachen vorgekommen, die ich das nicht einordnen
konnte. Also Erinnerungen?
Erinnerungen. Mhm. Gerade über ein Care-Team, wo sie irgendwie von einem Care-Team geredet haben. Da bin ich so wütig geworden. Ich konnte schreien. Dann hat der Mann gesagt, was ist jetzt los? Und ich gesagt, das macht mich so verrückt. Und ich habe nicht gewusst, warum.
Und jetzt weisst du es?
Jetzt weiss ich sowieso. Ja.
Was ist dann in der Psychotherapie? Hast du das wie aufarbeiten?
Ja. Und in dieser Sitzung, die ist etwa 1,5 Stunden ist das gegangen, wo er mich so richtig mental runtergefahren hat. Und er hat mich nachher einfach so 3 Stunden vor dem Unglück, von dort an habe ich einfach müssen erzählen, in der Gegenwart. Und das ist alles so für mich. Das ist,
wow.
Es ist ganz schlimm gewesen für mich. Das, ich glaube, ich habe das erste Mal erlebt. Wissentlich. Vorher habe ich es nicht gewusst. Vorher habe ich das nicht gespürt.
Also es ist wieder dann auch mit den Emotionen ist es gekommen, nicht einfach eine Erinnerung im Sinn von, ja, genau. Ich weiss, was passiert ist, sondern es holt dich voll ein.
Voll.
Krass, weißt du, nach fast 8 Jahren.
Ja, voll eingeholt. Und also ich habe wirklich brüllt. Und absolut Schlimmste war, es tut mich manchmal heute noch berühren, als der jüngere Sohn ein so schlechtes Weg war. Eigentlich wegen mir.
Dein jüngerer Sohn?
Weil der hat so Angst gehabt ums Mami. Das ist, und das habe ich erst vor 14 Tagen gespürt und gemerkt.
Also da, wo du eben das Blackout gehabt hast von diesen 12 Stunden, wo du wie wahrscheinlich auch nicht recht erreichbar gewesen bist für dein Umfeld, das war für ihn dann ganz schlimm gewesen.
Das ist für ihn ganz schlimm.
Und das ist dir jetzt wie so bewusst
geworden. Und das ist jetzt richtig, ja. Und jetzt habe ich es so richtig, ich habe auch vorher viel geträumt und die Schwester hat mir viel im Traum gewunken. Habe ich manchmal geträumt. Und ich habe nie zurückgewunken. Und jetzt in dieser Sitzung hat er mir wieder gewunken und ich habe zurückgewunken. Ich habe zurückgewunken und Tschüss gesagt. Und das war so eine Erleichterung für mich jetzt. Es hat mir einfach so ein Vertrauen gegeben. Es ist jetzt so, und irgendwo ist sie nehmen, das hat mir einfach eine Ruhe gegeben.
Ist es wie so ein bewusstes Abschied nehmen? Das ist für mich so ein bisschen an, oder? So ein, ich winke dir jetzt zurück, ich lade dich vielleicht gehen.
Genau, ja. Und durch das ist es mir, also das habe ich auch gemerkt, irgendwie gelöst, ich bin gelöst worden, es ist einfach etwas, es hat etwas verändert.
Ja. Spannend. Das finde ich jetzt auch sehr spannend. Oder ich könnte mir vorstellen, dass das für Leute noch interessant ist, weißt du, die das noch nie erlebt haben, hat man ja manchmal schon so das Gefühl, ja, schon schlimm, aber nach 2-3 Jahren ist doch da wieder alles normal oder geht das Leben weiter. Aber eben auch nach 8 Jahren können so Sachen raufkommen und so Prozesse nochmal ins Rollen kommen, die aber auch mega wichtig sind, oder? Wie würdest du das beschreiben?
Das ist sehr wichtig, weil eigentlich seit 8 Jahren begleitet mich eigentlich das Kopfweh. Kopfweh, Nackenschmerzen, einfach so wie wenn ich in einer Zange drin wäre. Und das ist, ich habe Physio gemacht und ich habe alles probiert und es hat nichts gebracht. Und das ist das, was mich, also ich habe mir immer gesagt, das ist vom Trauma. Das ist einfach das Trauma, das irgendwo hockt. Und nicht können gelöst werden.
Und jetzt ist es anders.
Ich hoffe jetzt ganz fest, also ich bin jetzt wieder in der Physio, mache auch Kraniosakral und sie merkt einfach, es fühlt sich anders an. Aber der Körper muss sich natürlich jetzt auch noch total anders wieder ausrichten und aufstehen.
Man sieht, da ist immer noch viel am Gehen, bei dir auch innerlich.
Immer noch.
Ja, ganz. Eine intensive Zeit jetzt auch wieder angestoßen, eigentlich eben durch die Tragödie in Gramontana, wo für dich ein Stück weit retraumatisierend war.
Ja. Ja. Es waren einfach so viele Parallelen. Wie soll ich sagen? Eben, es hat etwas brennt, ein paar hat brennt, es sind Leute gestorben und bei der Ju sind auch Leute gestorben. Behörden haben nicht recht hergeschaut, das weiss man auch. Das weiss man bei der URO, oder? Die Piloten waren verwarnt und ein Batzel hat nicht hergeschaut. Und das ist einfach die Parallelen. Haben sich auch einfach irgendwie bei mir. Ich kann es nicht sagen.
Und vielleicht eben auch das mediale, die mediale Aufmerksamkeit, die ganze Welt fast, die da drauf schaut, die darüber berichtet. Und du kannst dich natürlich mega gut reinversetzen in all die Angehörigen, oder? Wie es denen geht, wenn man so einen Schock Nachricht bekommt.
Wenn sie da müssen warten und warten, ob jetzt das ihre Tochter ist oder ihr Kind, vom Gen her, das haben ja wir auch müssen. Obwohl es fast klar ist, sie sind drin gewesen, aber es wird ja gleich untersucht. Und das Warten, sie sind drin, sie sind gewesen, oder? Dass die Hoffnung, die du hast, hoffentlich nein, aber, ja. Also ich habe mich wirklich nicht reinversetzen. Ganz schlimm.
Komm, wir gehen jetzt gleich noch zurück. Eben, du hast schon ein bisschen angetönt, wie es bei dir war, wo du diese Schocknachricht bekommen hast, dass du nachher wie 12 Stunden ein totales Blackout hast. Aber ich möchte wie ein bisschen vorher anknüpfen. Also eigentlich an dem Tag, wo es ja passiert ist, wo deine Schwester und dein Schwager abgestürzt sind. hast ja du das eigentlich noch gar nicht mitgeschnitten, oder? Du bist dort noch an einem Grillfest gewesen und hast noch nicht gewusst, dass sie abgestürzt sind.
Ja, das stimmt. Wir haben am Samstag oben grilliert und dann sagt der eine, der eine sagt, jetzt ist Tante Ju abgestürzt. Es ist gerade eine Nachricht, eine Push-up-Nachricht gekommen. Dann habe ich gesagt, was? Und dann haben wir kurz über das diskutiert. Dann habe ich noch gesagt, glaub sie die nicht mehr dort drinnen. Weil ich bin einfach wirklich fest der Annahme gewesen. Sie sind nur einen Tag gegangen. Am Freitag, oder?
Und die ist dort hat sie dir ja noch geschrieben, oder?
Also ja, WhatsApp, die ist ja am Samstag abgestürzt. Mhm. Und das habe ich so gar nicht. Und das ist schlimm, wenn ich mir heute überlege, ich bin nachher ins Bett, habe in ruhig geschlafen. Es hat mich schon beschäftigt, aber geschlafen und bin auf am anderen Tag arbeiten. Und eigentlich sind die schon tot gewesen.
Das hat dich nicht so beschäftigt, dass du ihr geschrieben hättest, hey, ist alles gut bei euch? Nein, so auf die Idee eben bist du gar nicht gekommen.
Nein, ja. Weil ich ganz fest überzeugt war, dass ich daheim. Ja.
Dann bist du arbeiten und hast nicht aufs Natel geschaut, was du eigentlich wahrscheinlich meistens machst, oder?
Immer
und siehst irgendwann, hey, hast du viel verpasste Anrufe,
genau,
von deiner anderen Schwester.
Ja, und dort habe ich nachher zurückgerufen. Und dann nimmt der Schwager ab und dann habe ich gesagt, was ist los, was jetzt bin ich wollen? Und dann schreit er ins Telefon rein, weißt du das eigentlich nicht? Die sind tot, tot sind die. Und von dort ist es weg.
Keine Ahnung mehr, was du dann gemacht hast.
Lecker, nicht. Das.
Also hast du schon gewusst, um wer es geht, in dem Fall?
Ja. Und eben, das ist jetzt vorgekommen. Ich habe dann nachher, ja, sie haben mich zusammengelesen und sie haben mich geholt und ich wollte immer wieder den Jacqueline anrufen. Mittlerweile weiss ich das alles. Und ich habe das Handy nicht zu den Fingern ausgegeben. Ich habe immer gewusst, ich habe das auch gelesen, Jacqueline anruft. Das ist noch das Verrückte, oder? Wobei, also das, bis nachher irgendwann ist eben da ist dann noch einer vom Care-Team gekommen. Und da ist ja so neben mir gehockt und ich immer gedacht, was willst du eigentlich? Ich bin so hässig geworden ab dem Mensch, wo ich dir nur helfen. Aber ich habe das nicht vertreten. Und ich bin so hässig ab dem Mensch geworden und habe dann nichts gesagt, oder? Und nachher ist dann gegenüber der jüngere Brüder gekommen. Dann bin ich auf dem Guss gehockt und der steht vor mir wie ein Elefant und packt mich an den oberen Armen. Stellt mich auf und schüttelt mich, richtig geschüttelt und sagt, jetzt kriege ich hör auf, sie sind tot. Und dort bin ich zusammengegangen. Dort hat nachher gewusst, sie sind tot. Dort habe ich nicht mehr geglaubt, dass sie mir anrufen.
Dort ist es mir so
abgesackt,
ein Stück weit. Also.
Hey, sie sind tot, sie leben nicht
mehr. Ja.
An das habe ich immer mögen erinnern, an das Schütteln.
Alles andere ist eben weg gewesen, nee. Aber das Schütteln und das «Sie sind tot», ja. Das hat sich eingebrannt.
Ja, das hat sich eingebrannt.
Eben so nach 12 Stunden, da kommen die Erinnerungen dann wieder, nach 12 Stunden. Magst du erzählen, was ist das denn gewesen, wo du langsam gecheckt hast, was ist passiert und jetzt, ja, was heisst jetzt das?
Was soll ich sagen? Ich bin total eine Leere. Da war eine totale Leere in mir drin. So. Ich glaube, wir sind nachher noch aufs Velo. Am Oben. Zusammen. Der Mann dient. Wir gehen immer auf ein Bänkchen hocken, so unter 2 Eichen. Dann sind wir noch dort hingehocken. Und ich weiss, ich habe dann der besten Freundin angerufen. Und noch in einem Kollegenbärli. Denen habe ich es gesagt. Und, einfach, ja, der Schock gehört von, die haben nicht mehr gewusst, was sagen. Das ist schlimm gewesen für sie auch.
Ja, was soll man auch sagen, gell, irgendwie?
Was soll man sagen, oder? Heute würde ich sagen, was soll ich sagen? Also, ich habe einfach gelernt, die jüngeren Brüder und ich, wir haben immer darüber geredet, über die Ereignisse. Und die jüngere Schwester und der alte Brüder haben sich so ein bisschen, ja, nicht reden. Sie haben es nicht so können. Es hat jedes halt so gemacht, wie es am besten gegangen ist, oder? Aber heute, wenn ich jemandem so etwas passiert, so würde ich heute sagen, was gescheiter fragen, hey, wie geht's dir? Willst du darüber reden? Oder aber nicht einfach nichts sagen. Das ist schlimm. Einfach nichts. Ich bin ja dann nachher etwa nach 3 Wochen wieder arbeiten. Und ich habe vielleicht etwa 2 Kolleginnen gefragt. Und die anderen haben einfach, ich verstoß.
Das ist eine Überforderung,
ich verstoß,
oder?
Ich verstoß. Ja. Was weiss ich? Sie haben vielleicht auch gedacht, was soll ich jetzt fragen? Was soll ich jetzt sagen? Ich will ja nicht aufjölen.
Ja.
Aber, also wenn mir heute etwas so begegnet, so, ich frage heute, hey, wie geht's dir? Willst du darüber reden oder willst du lieber, dass ich nichts sage? Dann weiss man es.
Oder ich sagen, hey, ich weiss nicht, was sagen, oder? Das
genau.
Ist ja manchmal auch so zu zeigen,
genau.
Oh, das schockiert mich jetzt, das geht mir nicht.
Ja, genau.
Ich habe auch Emotionen oder so.
Aber einfach das Nichts nicht sagen, das ist schlimm. Ich habe mich so wie ausgeschlossen gefühlt. So wie, die tun die mit Watte behandeln, oder weiss es auch nicht. Und klar habe ich mich dann verändert, logisch. Das haben sie mir nachher auch gesagt, nach 3 Jahren. Sie haben gesagt, es war wahnsinnig gewesen, das ist logisch.
Und deine Freunde haben das gesagt, ja.
Klar tut man sich verändern, aber das war schlimm gewesen.
Ja. Hast du dich auch irgendwie einsam gefühlt in deiner Trauer?
Ich habe einfach viel mit meinen jüngeren Brüdern reden und auch mit den Kindern, Tochter. Wir haben immer geredet. Das ist, einsam habe ich mich gefühlt.
Du hast schon Leute gehabt.
Ich habe mich mit den richtigen Leuten darüber reden. Mhm. Ja.
Wie würdest du deine Gefühle beschreiben, nachdem eben mal so aus dem Schock verwachen bist und eben, du hast gesagt, einerseits so die Leere, aber sind da noch andere Gefühle gewesen?
Ja, nachher ist natürlich Wut gekommen. Eine richtige Wut ist gekommen.
Auf wer?
Auf die ganze Gesellschaft. Ich hatte so eine Wut in mir innen. Also, zuerst auf die Schwester. Warum bist du eingestiegen? Warum? Nachher wieder auf den Schwager. Wieso muss dir so etwas gefallen? Nachher auf die Piloten. Wieso müsst ihr so tief fliegen? Wieso seid ihr so risikofreudig? Nachher auf die UR, warum tut ihr überhaupt solche Pilot verkaufen? Einfach auf alles und jenes bin ich wütig geworden. Aber was soll's?
Bist du wütig, wenn los wurde?
Das ist eben jetzt lang gegangen.
Bis jetzt?
Das ist jetzt eben lang gegangen, bis ich die Wut los bin. Und das ist genau das, was eben auch einfach im Kopf und im gehockt ist, oder? Die Wut. Und eigentlich kann ich auf gar nie mehr wütig sein. Es ist, etwa vor einem Monat hat mir meine Schwester noch angerufen, weil die Schwester und die Brüder sind dann so mit einer Sammelklage weitergezogen. Das ist bis vor die Bundesanwaltschaft. Und sie haben natürlich dann einen Brief bekommen, sie sind immer auf dem Laufenden gehalten worden. Und vor einem Monat haben sie das einfach an die Akte gelegt. Und dann hat die Schwester mir noch angerufen am Morgen, sie war recht aufgewühlt gewesen. Und hat sie gesagt, wenn du es mal lesen willst, kannst du es lesen. Aber ich sage dir eins, würdest du es gescheit nicht machen? Dann habe ich noch hin und her geblieben und gedacht, ich glaube, ich mache es nicht. Ich habe es nicht gemacht. Weil das ist eben ein 10-seitiger Bericht, wo wirklich Fehler zugestanden sind.
Pilotenfehler.
Ja. Und gleich haben sie es einfach an die Akte gelegt, oder? Und ja, das ist... Aber ich glaube, mit dem können abschliessen. Ich weiss jetzt, es ist jetzt einfach viel. Weil ich immer denke, ja, die machen jetzt das bis 10 Jahre und nachher heisst es, es ist verjährt.
Ja.
Mit dem habe ich gerechnet. Aber als sie es jetzt 2 Jahre vorher schon abschliessen.
Was hättet ihr euch denn gewünscht als Familie? Was hätte euch geholfen?
Was?
Weißt du, jetzt mit dem Verfahren, wenn es jetzt geheißen, ja, Piloten sind schuld und wieso die Schuld anerkannt wird, oder was?
Eine Entschuldigung. Eine aufrichtige Entschuldigung wäre, glaube ich, das Sinnvollste gewesen für mich.
Von der Airline oder von...
Ja. Einfach, logisch hat man am Anfang ein Schreiben bekommen, es tut uns leid, aber einfach, das ist für mich nicht, ja, das schreibt man so und Also eine aufrichtige Entschuldigung. Was, ja, das wäre für mich. Aber auch nachher, die Geschäftsführung hat ja nachher nach einem Jahr gewechselt dort. Es ist nach einem Jahr, haben wir dort noch einen Gedenkanlass gewesen. Es war schön, es war feierlich. Da hast du wirklich alle Angehörigen getroffen und gesehen. Aber es ist einfach so, nach einem Jahr ist das das Gleiche gewesen. Es ist einfach, ich habe das nicht können, ich will nicht sagen geniessen, aber ich habe es nicht so recht wahrgenommen. Es ist einfach
alles
so.
Immer noch zu fest in diesem Schock oder in diesem ganzen.
Genau. Und dort haben sie uns nachher gesagt, und auch eigentlich, es war ein Versprechen gewesen. Also ich habe es aus Versprechen angeschaut. Sie haben das irgendwie auch so mit einem Beamer gezeigt. Ein riesiger Naturstein, wo sie die Namen wollten, drin machen. Und das an der Unfallstelle. Eine würdige Gedenkstätte machen an der Unfallstelle. Und ich bin schon, letzten Sommer bin ich dann wieder an die Unfallstelle. In der Hoffnung, ich sehe dort etwas. Und das hat mich dort so, also ich habe brüllt dort die Unfallstelle, dass sie einfach so Steinli, wo auch, die sie vorher schon gesehen, einfach so ein Steinturm. Am Anfang hat es etwa noch ein Kerzchen gehabt, so, wo ich das erste Mal war. Und letztes Jahr ist das so wie ein Küderhaufen. Ein Gockibüchsel ist dort gelegen und Zigarettenstümpen und einfach ein Küderhaufen.
Keine würdige Gedenkstätte.
Ja. Und ich bin dort oben gestanden und das, dann habe ich so von mir gedacht, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Da haben sie das so. Das ist das, was wir am meisten mögen. Die ganze Zeit gleich. Haben mich aber dann nachher gemeldet bei der Juer. Ein Mail gemacht. Ich sei enttäuscht. Ich sei wirklich enttäuscht, dass keine würdige Gedenkstätte sei. Und da hat die mir geschrieben. Ja, sie haben jetzt so irgendwie, aus Chromstall etwas, so eine Statue gemacht mit Namen. Und bei ihnen zu Dübendorf vor den Haupteingang gestellt. Ich kann ja eigentlich auf Dübendorf kommen. Nein, kann ich sagen. Nein.
Das ist nicht das, was du dir wünschen würdest. Ja.
Nein. Ich werde sicher nicht auf Dübendorf das schauen. Was zieht mich? Dort zieht mich nichts. Aber dort zu Flims, ja, das ist für mich, ich bin so gerne nicht mehr gegangen, alle Jahre. Ich habe mir gedacht, ja, du bist irgendwie nicht mehr, aber ich weiss nicht, ob ich noch einmal gehe. Glaube es nicht.
Eben, der Ort ist ein spezieller Ort für dich. Ich weiss, wo du das erste Mal gegangen bist, das erzählst du in der Fernsehsendung, fandest du am Sonntag so eindrücklich, ja, wie das war, wo du zum ersten Mal die Unfallstelle besucht hast. Magst du von dem erzählen?
Ja, da bin ich mit der jüngeren Schwester rauf. Die Tochter ist noch mitgekommen, ich weiss gar nicht mehr, also wir waren etwa 5 gewesen. Und da sind wir auf das erste Blatt und wir haben ja nicht einmal recht gewusst, wo es ist. Ja, es war ja auch nicht ortskundig gewesen. Und dann sind wir so aufs erste Blatt aufgekommen, nichts. Das zweite Blatt aufgekommen, nichts. Und nachher ist die Schwester voraus, das dritte Blatt auf. Dann habe ich sie gehört schreien. Die hat so geschrien. Und dann dachte ich, mein Gott, was ist jetzt? Und dann bin ich da auch so schnell wie möglich auf. Und dann ist sie dort so gestanden und am Boden gekackt und brüllt und geschrien. Und dann habe ich gesagt, weil, wir hätten dann nachher gesehen, wo es ist.
Also es hat dort schon irgendetwas gehabt, so der Steinhaufen.
Sie hat hinterher gesehen, also einen Steinhaufen.
Ja, als Gedenkort.
Ja. Und nachher habe ich gesagt, los jetzt, entweder kommst du jetzt einfach und wir gehen zusammen. Oder ich habe noch ein Beruhigungsmittel mitgenommen. Und dann gesagt, oder könntest du ein Beruhigungsmittel haben? Oder wir müssen umkehren. Ich hätte es sicher nicht leiden lassen. Dann haben wir gesagt, aber wenn du jetzt nicht kommst, du bereust es. Weil sie ist nachher wieder einmal mitgekommen. Und sie ist dann wirklich gekommen. Ja, das ist wie das läuft wie ein Film. Das ist, es ist eigentlich erst das dritte Mal schön gewesen, wo ich gegangen bin. Das ist so wirklich schön gewesen. Einfach ruhig.
Ja.
Ich habe mich einfach so ruhig gefühlt und so. Ja, ich dachte, mal, das ist so ein schönes Plätzchen, so ein schöner Ort. Und habe mich gefreut. Oder? Und nachher das letzte Jahr dachte, jetzt gehst du wieder. Und ich habe mich wirklich gefreut. Und dann die Enttäuschung. Also.
Aber bei dem ersten Mal weißt, hat es dir gleich auch auf deinem Weg zur Verarbeitung geholfen? Findest du, ist das wichtig, also Unfallort zu gehen, sich dem zu stellen? Es ist ja gleich auch, weißt, so zu sehen, was sie als Letztes gesehen haben. Also man kann ja sagen, eben, das ist ja eine Bergwelt, ein bisschen Senjas, gell?
Ja.
Ein ganz, ganz ein schöner Ort, oder? Ist das für dich auch ein bisschen, weiß nicht, ob ich das sagen, tröstend gewesen, zu sehen, hey, der Ort hat auch etwas Schönes, die Natur?
Ja. Ich bin nach einem Jahr, wir hatten ja das erste Mal schon dann im Herbst können gehen mit dem Helikopter, aber da bin ich nicht gegangen. Das konnte ich nicht können. Und da bin ich ja nachher im Sommer draufgegangen. Und ja, es ist schön, es ist schön, ich habe gesehen, es ist ein schönes Plätzchen. Sie haben einen schönen Ausblick gehabt. Und, aber es ist gleich fast noch zu früh gewesen für mich. Mhm. Dann.
Ja.
Ich bin nachher 2 Jahre lang nicht mehr gegangen. Und nachher, als ich dann wieder bin, gegangen, dann ist es beruhigt. Dann, das braucht es, das braucht es. Dann hat es mir gefallen, ich habe mich gefreut und ich konnte es geniessen.
Mhm.
Die Ruhe und einfach in Gedanken bei ihr sein.
Das fühlst du dich dort irgendwie speziell näher, deiner Schwester?
Sehr, sehr, ja. Da fühlst du dich so näher. Bist auch näher am Himmel. Es ist ja so. Ja. Es ist einfach, ja. Ja, es ist wirklich, ja. Ja.
Jetzt, was mich in deiner Geschichte auch noch krass dünkt, also allgemein bei so plötzlichen Todesfällen, weißt, man kann ja nicht Abschied nehmen. Es gibt nicht den Moment von, wir reden nochmal zusammen, wir müssen uns verabschieden. Wie gehst du, wie bist du mit dem umgegangen? Oder auch, ja, wie gehst du mit dem heute um, dass der Abschied nicht
gegeben hat? Fehlt. Das fehlt. Das ist, ich glaube, das ist absolut das Schlimmste, wenn du mit jemandem nicht Abschied nehmen kannst. Ich habe meine beiden Eltern ja verloren durch einen Hirntumor, aber man hat es ja gewusst, es gibt nächstens einen Abschied. Und dann nimmt man so ein bisschen Abschied. Oder? Mhm. Das ist ganz anders, als wenn jemandem überhaupt nicht Abschied nehmen kannst. Das ist unvorstellbar. Und das ist das, was mir lang gefällt hat. Bis jetzt, eben, ich habe das Gefühl, bis jetzt vor einem Monat bei dieser Sitzung ist das so ein Abschied gewesen.
Und ihre Schwester gewunken hat. Ja.
Ein Adieu sagen. Und irgendwie habe ich einfach das Gefühl, wie wenn sie sagt, ja, wir sehen uns wieder. Mach's gut und wir sehen uns wieder.
Ist das so deine Hoffnung, also dass nach dem so Tod...
Einfach so ein Vertrauen. Ich habe das mein Psychologe noch gesagt. Er hat gesagt, bin ich eigentlich noch ganz... Er hat gesagt, nein, das sei völlig in der Ordnung, das sei gut, das sei richtig. Es hat mir einfach eine Ruhe gegeben, das Vertrauen. Irgendwann sehe ich sie vielleicht wieder.
Mhm.
Als sie nicht mehr ist. Man wünscht sich das, man weiss es nicht.
Mhm.
So muss ich es sagen. Man wünscht es sich, aber man weiss es ja nicht. Weil ich ja viele so Zeichen hatte. Und ich bin auch einmal zu Bergen, eine Höhe rauf, ich habe fast nicht mögen. Und irgendwie ist mir die Schwester in den Sinn gekommen und ich habe das Gefühl gehabt, die stoßt mir den Berg auf. Ja, wenn ich die Hände gespürt habe und jetzt gehst du. So Sachen habe ich...
So ein bisschen übernatürliche ja, Sachen.
So Sachen habe ich ein paar Mal gespürt. Jetzt. Oder eben auch das Foto, das wir da hinten haben. Das ist...
Sind ihr zwei dort, die so winken?
Das ist der Schwager und Jacqueline.
Oh.
Und das Foto ist in einer Zeit, wo es mir mega, mega schlecht ist gegangen, 3 Mal zu dem Ding ausgeht und runtergeht und ich weiss nicht wieso. Ich weiss nicht.
Es steht nicht an einem Ort, wo man einfach so zufällig wieder drankommt.
Nein, es ist dort oben und da habe ich mir gedacht, gut, ja.
Was hast denn du das Gefühl, wo ist Jacqueline jetzt?
Irgendwo. An einem schönen Ort, wo es noch gut geht.
Mhm.
An einem schönen Ort, wo es noch gut geht. Ja.
Ich möchte mega gerne noch ein bisschen auf deinen Weg eingehen, auf deine Trauerverarbeitung. Eben, wir haben es schon gehört, das ist nicht etwas, was einfach so schnell passiert, sondern es geht viele Jahre. Ich weiss ja von dir auch, dass die ersten paar Jahre hast es ja gar nicht so nahe an dich herangelassen, gell? Die ersten Jahre bist du einfach, hast wahrscheinlich auch funktioniert, oder würdest du sagen, ist es gar nicht einmal so schlecht gegangen dann, nach dem ersten Schock natürlich. Und ja, dann hat es dich wieder eingeholt.
Nach dem ersten Schock, ja, bin ich wieder, ja, ich bin 3 Wochen krank geschrieben gewesen, dann bin ich wieder geschafft. Klar, ist mir anders gegangen als sonst, aber ich habe funktioniert, ich habe geschafft. Und das ist etwa 3 Jahre so gegangen. Und nachher ist die jüngere Schwester zu mir gewohnt in die Wohnung, weil sie daheim umgebaut haben. Und dann rief sie mir eine Stufe im Sommer vom Balkon oben runter, rief sie mir etwas runter. Die hat raufgeschaut und ich habe die Jacqueline gesehen. Ja, wirklich Jacqueline gesehen.
Also gleichen sie sich auch sehr, oder?
Sie gleichen sich, aber ich habe Jacqueline gehört und gesehen und ich bin nachher dort abgehockt in dem Freisitz. Nichts gesagt. Am Morgen, als ich aufhören wollte, bin ich zusammengefallen. Total zusammengebrochen, Krankenwagen, das ganze Szenario. Total.
Und ist es etwas Gesundheitliches gewesen, oder ist es wirklich Psyche, die irgendwo reagiert?
Das ist nicht Gesundheit, nein. Es ist einfach wirklich zusammengebrochen. Nerven, fertig, Schluss, alles zusammengeht. Ja, und dort habe ich gedacht, jetzt.
Das ist eben doch noch nicht alles so.
Und von dort ist es mir auch sehr schlecht gegangen. Mhm. Ich bin auch von dort an erst zum Psychologen. Und dann hat mich die ersten 2, 3, 4 Mal, hat mich jedes Mal nach der Sitzung hat gesagt, und jetzt geht er auf Gunzgen, auf den Friedhof. Er hat auch nicht mehr gesagt, ja, ich gehe ja auch dort. Dann sagte ich, aber jetzt geht er. Und nach diesen 3 Jahren habe ich zu Gunzgen auf dem Friedhof, an dem Grab, ich bin dort geknäulert und gekühlt. Die ersten 3 Jahre nie.
Es ist dort wie so
nur gekühlt.
Aufgebrochen. Ja.
Ja. Ich bin auch mit einem ganz anderen Gang, irgendwie ganz anderes Strahlen auf dem Friedhof. Vorher bin ich einfach gegangen. Das ist noch eigentlich schon noch krass. Also.
Was hast du denn das Gefühl, ist das eine bewusste Entscheidung von dir in den ersten 3 Jahren? Ich reisse mich jetzt zusammen, ich lasse jetzt näher an mich her, ich muss funktionieren, oder
wie ordnest du das ein? Unbewusst. Unbewusst eine Entscheidung war das. Ich habe mal mit meinem Hausarzt geredet, weil ich eben die 12 Stunden nicht gewusst habe. Und hat er gesagt, es habe einfach das Hirn ausgeschaltet. Und das war eigentlich ein Schutz gewesen. Er hat gesagt, das ist ja so eine schockstarre direkt einen Herzschlag an, wenn man so etwas erlebt, so intensiv, und das war reiner Schutz. Und der Schutzmechanismus habe ich einfach aufgebaut innerhalb von diesen 3 Jahren. Aber unbewusst. Ich habe es auch nicht gespürt, dass mir schlechter ging. Oder so, wie ich es dann gespürt habe. Nachher habe ich es dann schon gespürt, nach dem Zusammenbruch.
Ja.
Dass mir schlecht geht. Dann ist er gespürt.
Was hat das bedeutet, das schlecht gehen? Also bist du wie in einer Depression gewesen, oder?
Nein, Depression nicht. Ich habe eigentlich auch nie ein Medikament. Gut, eines wollte er zum Schlafen geben, aber eben, ich bin eins, so. Keine Medikamente, ja, nicht. Aber ich habe es einfach gemerkt an mir, oder eben das Kopfweh zum Beispiel. Das ist Standard geworden, Kopfweh. Oder die Zangen im Nacken. Das ist das Standard geworden. Ich habe mich wirklich nicht mehr so. Und ich bin auch sehr lärmempfindlich geworden. Das habe ich dann gar nicht mehr vertreibt. Das ist so. Es ist mir einfach zu lärmig und Magen-Darm-Beschwerden. Alles. Und alles untersucht. Alles. Blutdruck, Herz, Flattern. Alles untersucht und es ist alles gut.
Und hat man dann irgendwann gesagt, hey, das ist Trauer? Also hat man dem auch mal den Namen können geben?
Ja. Ja.
Schon verrückt, gell? Was der Körper irgendwo mitmacht.
Wahnsinn.
Das wenn man Trauer hat, dass das eben nicht einfach nur in Anführungszeichen ein Gefühl ist, sondern dass das sich auf dem Ganzen eben ganzheitlich bemerkbar macht.
Ja, das ist so. Ja.
Würdest du sagen, hat dort auch erst so eine richtige Trauerverarbeitung dann angefangen?
Ja.
Und wie hat die ausgesehen? Also eben, du hast gesagt, einer ist zum Psychologe, Psychiater, aber was hast du sonst noch?
Ich habe mit ihm lange manchmal angeschaut, und da bin ich viel auf dem Friedhof. Ich habe auch auf ein Tagebuch führen, was ich ihr eigentlich alles noch hätte sagen. Ich habe Briefe geschrieben und das ist, weil sie ist die, wie soll ich sagen, wo unsere Eltern sind gestorben, hat es ja so ein bisschen Unstimmigkeiten gegeben zwischen den Geschwistern, wie so oft manchmal. Und sie war dann auch noch dabei gewesen. Und sie hat nachher gesagt, das kann nicht so weitergehen mit uns Fünfen. Wir hocken an einem runden Tisch und reden miteinander und hat für im Oktober 18, 24. oder 25. Oktober 18 Termin abgemacht für alle zusammen. Mittlerweile ist ja der Sinn nicht mehr gekommen. Mhm. Und wir vier haben halt den Termin gleich wahrgenommen. Und dort bin ich schon wütig auf sie. Also, dort habe ich wirklich geredet mit ihr und gesagt, du machst für uns einen sättigen Termin und wir sind jetzt hier alles schlichten und du kommst einfach nicht. Also,
du nimmst dich raus,
das kann quasi doch nicht sein. Ja. Aber wir sind ihr heute dankbar für das. Sie hat, wir haben so zusammengefunden.
Mhm.
Und das ist schon, ja. Aber sie fehlt. Sie fehlt immer wieder.
Wie gehst du mit dem Fehlen um? Weißt du, wenn das Gefühl ja wieder kommt, von, ah, du müsstest jetzt da sein.
Jetzt am, Dienstag, am 5. Mai, ja, hat sie jetzt Geburtstag gehabt. Logisch, gratulierst du ihr irgendwo hin. Ja. Und hast manchmal so, es wäre jetzt gleich schön, könntest du anrufen, oder? Aber es ist einfach wirklich angekommen. Es ist definitiv angekommen. Nein, es wird es nicht mehr geben.
Mhm.
Und das, mit dem kann ich jetzt auch umgehen. Es ist, ja, es ist das Leben. Das Leben ist dazwischen.
Mhm.
Ja.
Man sagt ja manchmal so, ja, Zeit heilt alle Wunden.
Macht's. Wie soll ich sagen, Zeit heilt alle Wunden. Es heilt schon, aber es lässt sie nicht verschwinden. Wir leben einfach damit.
Mhm.
Weil das Leben ist einfach anders. Total. In jeder Beziehung. Fehlen immer. Ja, mal einen Weihnachtsbaum. Sie hat einen Weihnachtsbaumkugel, einen Schmuck, hat sie zwei Garnituren gehabt. Und ich habe eine, zwei habe ich. Eine rote und eine weiße. Und habe mal die rote am Baum gehabt. Und dann ist dort der Enkelsohn auf den Schoss gehockt. Das war etwa 3-4 Jahre alt. Und dann sagt er, haben wir irgendetwas gesagt? Ja, die ist vom Jacqueline. Und der Kleine ist so verrückt, weil er das Jacqueline nicht kennt hat. Und dann, das, schon nur die Grosskinder kennen eigentlich das Jacqueline, aber einfach durch mich, durch die Geschichten, die ich ihnen erzählen kann und durch die Fotoalbum, die ich es ist einfach ein Teil von uns, Jacqueline.
Aber du redest über sie, Teil. Für dich ist ja sie nach wie vor
ich will nicht, dass man sie vergisst. Das kann man auch nicht.
Mhm.
Aber wir reden immer, wir reden schon von Jacqueline. Und sie sind mittlerweile noch schöne Erinnerungen. Wir können auch manchmal lachen.
Das braucht ja Zeit, oder?
Ja, ja. Absolut. Mhm. Aber dann, am Anfang, wenn der jemand sagt, ja, das kommt dann schon. Das Dümmste, was man sagen kann. Ich glaube, das ist das Dümmste, was man sagen kann. Das
ist sicher ein Ohrfeigen, oder? Ja.
Das ist so eine Floske, ja.
Jetzt eine Frage, die ich meinen Gästen immer stelle. Endlich leben heisst der Podcast. Wie deutest du das? Was heisst für dich endlich leben?
Endlich leben. Wir leben eben nicht immer. Irgendwann müssen wir alle gehen. Das ist so. Wir werden geboren. Dann sind wir einfach Gast auf dieser Welt. Und dann müssen wir wieder gehen. Wir leben nicht unendlich. Das ist. Und eben, die einen gehen eher und die anderen später.
Mhm. Und hat jetzt der Verlust, hat das irgendwie deine Sicht aufs Leben und auf den Tod verändert? Wir sagen, denkst du anders?
Aufs Leben hat es ganz sicher verändert. Wie soll ich sagen, ich genieße den Moment mehr. Und so alltägliche Floskeln, so, das ist nicht mehr relevant für mich. Es ist einfach so ein die Tiefengründung geworden. Und über den Tod hat es mich eigentlich nicht verändert. Das hat es nicht verändert. Ich habe immer gewusst, dass wir einmal gehen müssen.
Mhm.
Ja.
Was denkst denn du, was kommt nach dem Tod? Hast du dir da irgendein Bild?
Ja, das wäre schön, wenn ich es wüsste.
Wissen tut es niemand, aber jeder hat
wahrscheinlich irgendwo. Ich habe wirklich mein Bild, als man neuem, als eben wie jetzt auch das Jacqueline und der Georg, als sie neu immer sind, wo sie es schön haben, wo sie es gut haben.
Mhm.
Und dass sie warten, dass sie halt einfach warten auf uns. Das ist, das Vertrauen habe ich irgendwie, ja, habe ich so ein bisschen bekommen. Und das lasse ich mir eigentlich nicht nehmen. Muss ich auch nicht. Ja.
Jetzt vielleicht noch zum Schluss. Was sagst du anderen, die gerade ja, vielleicht so ein bisschen am Anfang stehen von ihrer Trauerverarbeitung, die diesen Podcast hören? Und ja, eben, jede Geschichte ist individuell, aber vielleicht kannst du gleich etwas weitergeben, wo du anderen kannst Mut machen kannst. Ja.
Sie haben sicher einen schweren Weg vor sich. Der Weg ist schwer. Und ich glaube, das Vermissen ist, das ist das Schwierigste, was ich je erlebt habe und erlebe. Ich glaube, ich habe noch nie etwas Schwierigeres müssen erleben müssen, wie das Vermissen, das dann nachher ist. Aber das ist so, mit der Zeit denkt man gern zurück und es kommen die schönen Sachen. Und man kann dankbar sein. Ich bin dankbar für die schöne Zeit, die ich mit ihr hatte. Und ich bin froh, dass ich sie geniessen konnte. Und irgendwann ist, eben, wenn man in schweren Zeiten dann nachher plötzlich so schöne Gedanken hat, das hilft. Aber es vermissen wird man sie nicht mehr. Das ist ja so.
Und darf man ja vielleicht auch, oder?
Darf man
auch. Zeigt es ja auch, dass man die Person wirklich fest lieb gehabt hat.
Ja. 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 Und ich will nicht, dass man, ja, einfach nicht, sie nicht vergessen. Wir müssen sie auch nicht vergessen. Sie sind gleich noch ein Teil von, ich denke immer, sie sind auch gleich noch ein Teil von meinem Leben. Wenn sie auch nicht mehr da sind, aber sie sind gleich noch ein Teil. Ich kann das nicht wegstreichen.
Ja. Christina, ich danke dir vielmals für dein mega offenen Einblick geben und erzählen.
Ja,
bitte. Das kann anderen Mut machen und ich wünsche dir weiterhin alles Gute auf deinem Weg.
Danke gleichfalls. Danke. Merci vielmals.
Christina Bieli hat uns ihre Geschichte erzählt. Wie schon erwähnt, war sie schon mal Gast in der Fernsehsendung «Fenster zum Sonntagtag». Wenn dich die Sendung wundernimmt, ich habe den Link dazu in die Shownotes da. Und dort findest du auch gerade einen Link zu unserer Spendenseite. Weil ERF Media, die diesen und andere Podcasts produziert, lebt von Spenden. Danke vielmals auch für deine Unterstützung. Das ist übrigens die letzte Folge vor der Sommerpause. In 2 Wochen gibt es da keine neue Folge, aber dafür gibt es ein Best-of. Ich habe eine Folge rausgesucht, die mir ganz besonders in Erinnerung geblieben ist. Du darfst gespannt sein. Am 18. August gibt es dann wieder eine neue Folge. Ich freue mich, wenn du auch dann wieder mit dabei bist. Ich bin Evelyn Gutknecht. Hab's gut.